Ja, vielen Dank, Frau Roxby. Schönen guten Tag zu unserer Bilanzpressekonferenz, die in diesem Jahr aufgrund der sehr dynamischen Bewegung, was das Coronavirus angeht, virtuell stattfinden. Wir bedauern das sehr, aber ich glaube, in solchen Zeiten wäre es fast fahrlässig, die BPK physisch durchzuführen. Bei uns gilt derzeit, dass wir die Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Angehörige schützen wollen. Wir versuchen, die Betriebssicherheit so gut wie möglich aufrechtzuerhalten und unterstützen die Behörden bei ihren Bemühungen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Bei uns sind hier alle gesund im Moment noch und ich hoffe, Ihnen und Ihren Angehörigen geht es ebenfalls gut. Schön, dass Sie sich eingewählt haben. Ja, was werden wir machen? Wir werden Ihnen die Ergebnisse des Talanx-Konzerns von 2019 vorstellen. Beginnen wird unser CEO Thorsten Leue. Fortsetzen wird Dr. Edgar Puls mit dem Geschäftsbereich Industrieversicherung. Danach übernimmt Dr. Jan Wicke für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland. Dann Sven Fockemer für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International. Weiter geht es mit Jean-Jacques Auchot und der Rückversicherung, gefolgt von Dr. Immo Querner, unserem Finanzvorstand. Und Herr Leue schließt die Ausführungen und dann stehen wir Ihnen natürlich für Fragen zur Verfügung. Und natürlich wird Corona eine Rolle spielen. Herr Leue, bitteschön.
Ja, auch herzliche Grüße von meiner Seite im Namen des gesamten Vorstandes und doch auch mal vielen Dank, dass wir so auf diesem Weg die jährliche Bilanzpressekonferenz abhalten können. Ich werde natürlich was nachher zu Corona sagen beim Outlook 2020, aber erstmal würde ich gerne mal kurz dann noch die Ergebnisse aus dem letzten Jahr darstellen und dann intensiv auf Corona einzugehen. Auf der Seite 2 sehen Sie, dass wir ein Rekordergebnis in der Geschichte des Vereins, der über 115 Jahre schon arbeitet, gemacht haben. Mit 923 Millionen war es wirklich ein hervorragendes Rekordergebnis. Wir sind gewachsen und zwar bei den Einnahmen sind wir um 1,3 oder 13% auf der Topline sozusagen gewachsen, bei den Prämieneinnahmen und Konzernergebnis unten sogar mit umgekehrt nicht 1,3, sondern 3,1 mit 31% gewachsen. Das ist mehr als zweimal so schnell und denke ich eine super Ergebnis in diesem Rekordjahr. Das Schöne besonders ist für uns, dass alle Segmente dazu beigetragen haben, sowohl auf der Prämienseite als auch auf der Ertragsseite. Und hier besonders hervorzuheben ist die Industrie, die mit dem Projekt 2020, in dem wir die letzten Jahre intensiv kommuniziert haben, wo es im Wesentlichen um das Feuer, das in Deutschland ging, sehr outperformt hat. Nicht 20% Prämienerhöhung, sondern 34,9 Prämienerhöhungen konnten durchgesetzt werden. Was dazu führte, dass die kombinierte Schadenkostenquote um 8% gefallen ist. Und ich denke, da befinden wir uns auf einem sehr guten Niveau, wenn man im Markt sich umschaut. Wir haben relativ früh angefangen mit den Sanierungsbemühungen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist unser Portfolio so strukturiert, dass wir zuversichtlich sind, hier auch noch weiter voranzukommen, um technische positive Ergebnisse sehr früh wieder, sprich, wie wir gesagt haben, diesem Jahr zu erreichen. Die Eigenkapitalrendite ist fast 10% mit 9,8%. Und liegt damit deutlich über dem letzten Jahr mit 8% und auch deutlich über unser Minimumziel von 800 Basispunkte über risikofrei. Das wären 8,3% aus heutiger Sicht. Insofern deutlich drüber. Das ist also wirklich eine schöne Sache. Und wir dürfen nicht vergessen, wir zeigen ja unsere Eigenkapitalrendite immer mit dem Impact des OCIs mit drin. Insofern, das ist wirklich ein sehr clean Eigenkapitalrendite, die wir zeigen. Bei Dividenden, da schlagen wir vor, der Auffassung 1,50 Euro. Das wäre dann zum siebten Mal in Folge eine Dividendenerhöhung und würde bedeuten, wenn man den durchschnittlichen Preis vom letzten Jahr mal ansetzt, eine Dividendenrendite von 4%. Insofern sicherlich, die ist natürlich heute besser, wenn Sie so wollen, mit den Kursen, die wieder gefallen sind. Aber letztes Jahr waren es immerhin 4% mit dem Durchschnittskurs des letzten Jahres. Und wir bestätigen unser Konzernergebnis dieses Jahr 2020, den Outlook, weiterhin. Insofern, ich gehe nachher auf den Outlook noch detaillierter ein, insbesondere wie gesagt auf Corona. Und mit diesem Outlook wären wir auf wunderbarem Track mit dem, was wir gesagt haben, bis 2022 eine EPS, eine Earnings per Share, Durchschnittswachstum von über 5% zu haben. Dann würde ich auf Seite 4 kommen und da würde ich unten anfangen. Wachstum ist mit 11,9% deutlich zweistellig gewesen. Wir haben eine Verzinsung von 3,5%. Das liegt deutlich über dem, was wir gesagt haben oder im Outlook gesagt haben, mit 2,7%. Hier wiederum gab es aber Sondereffekte, insbesondere dieses Viridium, den wir mehrmals gesagt haben im Laufe des Jahres, hat dazu beigetragen, dass es deutlich drüber liegt. Also rein außerordentliche Effekte. Im Group Net Income, also Konzernergebnis mit 923, liegt das deutlich über dem Vorjahr und deutlich über dem Outlook von 2019. Unser Konzern-Eigenkapitalrendite ist mit 9,8% wieder fast 10% und liegt auch über unserem Outlook, genauso wie bei dem Dividend-Payout, den wir genau mit 41,1% im Rahmen dem, was wir gesagt haben, und mit 1,50 liegt die Dividende auch wieder höher als ein Jahr zuvor. Auf der Seite 5, auf der nächsten Seite, sehen Sie dann ein bisschen mehr Details, vielleicht zwei, drei Sachen, die interessant sein könnten, ist 13%, wie gesagt, ist die Prämieneinnahme gestiegen und 31% das Konzernergebnis. Warum ist das Konzernergebnis so stark gestiegen? Sie sehen es beim EBIT und in Anführungsstrichen nur mit 20% gestiegen, während beim Konzernergebnis 31% dastehen. Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir Steuereffekte hatten auf der einen Seite, die dazu geführt hat, dass die Steuerquote runtergegangen ist. Aber was besonders für uns interessant ist, dass die Erstversicherung und hier wiederum auch durch Industrie getrieben deutlich mehr Beitrag hat live liefern können zum Ergebnis und damit die Minderheiten, die wir haben, mit der Hannover Rück weniger zu Buche schlagen, weil schlichtweg die Industrie mehr geliefert hat. Insofern ist der Anteil der gesamten Erstversicherung mit 10% auf 33%. Man kann sagen, zum Konzernergebnis hat die Erstversicherung ein Drittel beigetragen. Daher eben ein deutlich stärkeres Konzernergebnisanstieg als zum letzten Jahr. Ich würde dann auf die nächste Seite kommen. Und hier geht es um diese Large Losses, um die Großschäden. Bei den Großschäden kann man sagen, wenn Sie rechts unten in der Tabelle sehen, wir hatten ein großschadenreiches Jahr gehabt. Und zwar kennt man das daran, dass auf der einen Seite mit den 1,318 Milliarden rechts unten liegt das deutlich über dem Vorjahr, wo wir 1,24 nur hatten, und auch über dem Erwartungswert, also sprich das, was wir geglaubt haben, gemäß Stochastik sozusagen, was uns erwarten kann, liegen wir damit drüber. Woran liegt das? Das ist ein bisschen verteilt. Also mit zum Vorjahr kann man sagen, alle Segmente drüber, mit Ausnahme der Industrie. Wenn Sie links da gucken, wo dieser Bubble so eingekreist ist, sozusagen mit 312 Millionen liegt die Industrie unter dem Vorjahr, was auch wiederum auf diese Sanierung und die erfolgreiche Sanierung des Feuerbuches insbesondere in Deutschland zu tun hat. Die anderen Bereiche haben Sondereffekte gehabt. Normalerweise gibt es ja in Deutschland und international im Retail-Bereich kaum Großschäden. Hier sehen Sie zum Beispiel international nochmal einen Großschaden gehabt mit Chile. Da gab es ja diese Violent Demonstration, wie man so schön sagt auf Englisch, die Demonstration, die Sie im Fernsehen vielleicht gesehen haben. Mit 13 Millionen schlug das hier zu Buche. Und im Übrigen hat die Rückversicherung sowohl bei den Man-Made-Schäden als auch bei den Naturkatastrophen deutlich und einen Anstieg eben zum Vorjahr gehabt. Im Prinzip kann man sagen, es war großschadenreiches Jahr, dennoch konnten wir die Ergebnisse halt halten bzw. übererfüllen, was wir gesagt haben. Und wir haben auch in dem Zuge, und das ist ein Vorgriff auf den Outlook, unsere Erwartungswerte, die wir sozusagen eingeben in das Budget, erhöht mit 12%. Für nächstes Jahr haben wir uns ein Budget vorgenommen, was schon in dem Outlook drin ist, von 1,335 Milliarden. Das bedeutet 12% Anstieg. Wenn Sie so wollen, ist unser Outlook 2020, auf den ich gleich eingehe, noch sicherer, in Anführungsstrichen, weil wir mehr Budget uns für Großschäden im Erwartungswert eingerechnet haben. Auf der nächsten Seite, 8, dort sehen Sie, dass wir vielleicht bei Auffälligkeiten, die kommunale Schadenkostenquote mit 98,3 liegt, trotz der doch über dem Budget und Vorjahr liegenden Großschäden immer noch auf dem Vorjahr. Das liegt wiederum, da gehe ich jetzt rechts auf die Industrie, die einen deutlichen Rückgang von 109,1 auf 101,4 hatte. Wir haben ja auch kommuniziert schon, dass wir dieses Jahr erwarten, dass wir technisch positiv werden. Und da sind wir sicherlich im Wettbewerb auf einem sehr, sehr guten Weg, wenn man es relativ betrachtet. Deutschland, da ist die entscheidende Zahl eigentlich die 96,9% Exkurs, die kombinierte Schadenkostenquote, die leicht rückläufig ist zum Vorjahr. Und Sie sehen, dass wir mit den 230 Millionen, was gleich kommt in den Segmentberichten, liegen wir, wenn wir gesagt haben, nächstes Jahr wollen wir 240 Millionen operatives Ergebnis haben, liegen wir mit 230 sehr, sehr gut im Zeitplan und mit 96,9 auch sehr gut im Zeitplan zu der versprochenen Dividende von kombinierte Schadenkostenquote von 95%. Also Deutschland ist sehr gut on track, wenn es geht, im Vergleich zu dem, was wir mit Kurs gesagt haben. Bei international, da sehen Sie eine steigende kombinierte Schadenkostenquote, die aber allein daher rührt, dass wir interne Reallokation von Kostenpositionen haben, um den Gruppenstandard sich anzugleichen. Das haben wir dieses Jahr nachgeholt oder nachgezogen. Das ist IFRS-Standard, da gab es einfach mehrere Kosten, die unter dem ASA-Ergebnis gebucht werden. Das ist eine technische Sache. Was ich damit sagen will, ein Prozentpunkt kommt allein von der technischen Sache, wo von links nach rechts gebucht worden ist, insofern gar keine Auffälligkeiten. Insgesamt vielleicht Auffälligkeiten in den einzelnen Ländern. Wenn Sie gucken, bei Chile, da haben wir einen Anstieg, das ist links unten die Box da, und das ausschließlich begründet durch die violent demonstration, die wir hatten, die allein 13 Millionen Chile ausgemacht haben. Das bedeutet für Chile was, für den ganzen Konzern ist das nicht materiell. Für Polen rechts, da sehen Sie mit 90,7% kumulierte Schadenkostenquote bei der Warte ein exakt super Ergebnis, nämlich auch wieder Rekord hier für die Warte in Polen. Insofern da erhebliche positive Entwicklung. Türkei sehen Sie, by the way, auch ganz Anstieg, aber das ist erstens nicht materiell und zweitens, wenn Sie hohe Zinsen kriegen, dann können Sie auch 112% combined, die auch noch zusätzlich durch Sondereffekte belastet, das ist aber alles nicht materiell für die Gruppe. Bei der Rückversicherung 98,2, da haben Sie, glaube ich, alles schon gehört, was Tiernhof Rück verkündet hat, da etwas aufgrund der Schadenreiche der Großschäden etwas über dem Vorjahr liegend. Auf der nächsten Seite sehen wir am besten die Zusammenfassung auf Seite 9. Das heißt, für mich wesentlich ist, dass alle Segmente zu der Verbesserung von 31% im Konzernergebnis beigetragen haben. Sie sehen, Industrie mit 118 ist der größte Beitrag gewesen. Und zusammen haben eben die drei Bereiche praktisch der Erstversicherung, wenn Sie Industrie, Deutschland und Retail international zusammenrechnen, haben die praktisch von der Ergebnissteigerung 2/3 ausgemacht und 1/3 mit 78 Millionen kommt von der Rückversicherung. Also alle beigetragen, Industrie Turnaround auf dem ersten Weg hat sehr, sehr gut geklappt. Kommen wir zu Seite 10. Aufgrund dessen, dass wir ein solides Ergebnis erzielt haben, schlagen wir vor, zum 7. Mal in Folge die Dividende zu erhöhen. Wir würden jetzt bei 1,50, wenn das von der Hauptversammlung so durchgeht, ausschütten. Das würde bedeuten, für den Durchschnittskurs des letzten Jahres eine Dividendenrendite von 4%. Und was auch gut ist und, glaube ich, Sicherheit gibt, wir haben ja sozusagen Gewinnvorträge, die wir nach HGB haben. Sie haben sich erhöht von 0,3 auf 0,85 oder andersrum ausgedrückt. Wir sind fast schon an dem Punkt angelangt beim Gewinnvortrag, dass wir Dividende ausschütten können, auch wenn es mal nicht so läuft. Insofern hier ist das sicherlich eine sehr komfortable Situation, wenn man nach vorne guckt. Auf der nächsten Seite sehen wir dann, dass, wenn Sie die ganzen Zahlen jetzt gesehen haben, dass praktisch unser Strategiehaus, dass unsere Strategie 2022 funktioniert. Wir haben drei Schwerpunkte gesetzt. Der erste Schwerpunkt ist Enhanced Capital Management, heißt praktisch, wir wollen strikter das Kapital nach oben bringen, mehr Cash nach oben, um einfach Dividendenfähigkeit zu haben. Wir haben uns höhere Ziele gesetzt bei der Eigenkapitalrendite mit den 800 Basispunkten über risikofreien Zins und mit einem klaren Gewinnsteigerung von 5% Earnings per Share bis 2022. Alles das hat im ersten Jahr, nachdem wir es verkündet haben, haben wir es übererfüllt. Beim zweiten Punkt, der Fokus in den Segmenten. Hier haben wir geguckt, dass jedes Segment einen klaren Fokus setzt, angefangen bei der Industrie, dass wir hier einfach sanieren. Das haben wir mit 34,9, wie gesagt, deutlich über den 20% in dem Jahr erstmal erreicht. Wir haben Specialty-Fokus, wenn es um Wachstum geht. Da haben wir eine Wachstumsinitiative ausgerufen. Die ist, by the way, mit über 30% gewachsen letztes Jahr. Also sehr, sehr ordentlich. War ein gutes Timing, dieses Joint Venture mit der noch verrückt. Retail International. Hier haben wir weiter der Wachstumsmotor mit zweistelligen Wachstumsraten läuft. Deutschland, wie vorhin schon angekündigt, hat eine vernünftige, zum Kurs her gesehen, Erfüllung mit 230 Millionen. Und das, die Wachstumsinitiative Gewerbe, da wachsen wir deutlich stärker als der Markt mit rund 7%. Rückversicherung, da ist einfach nur zu sagen, wenn man eine Eigenkapitalrendite von 13,3% hat, ist das sicherlich zum Wettbewerb eine sehr, sehr ordentliche Performance. Auf der nächsten Seite das Thema Nachhaltigkeit. Teil der Strategie ist natürlich, dass wir uns überlegen, wie ist unsere Position dazu. Rechts oben angefangen sehen Sie, dass wir 100% CO2-neutral schon in 2019 in Deutschland sind. Wir werden das jetzt sukzessive weiter weltweit langfristig ausrollen. Rechts unten ist das, was wir gesagt haben, dass wir auch aussteigen aus Kohle bis 2038 und das Ziel haben, einer der führenden für erneuerbare Energienanbieter zu sein. Links unten bei den Assets. Hier sehen Sie, dass wir natürlich ESG-compliant schon seit einiger Zeit sind, auch die sogenannten PRI, sprich die Richtlinien, da zu erfüllen. Wir wollen verstärkt investieren in erneuerbare Energien. Mit 5 Milliarden ist unser Ziel. Wir sind bei 2,8 Milliarden angekommen und Das, was wir sozusagen neu eingeführt haben, ist, dass wir selbst auch in Kohle bis 2038 aussteigen werden bei den Anlagen und Ölsande sofort ausgeschlossen haben. In dem Sinne würde ich jetzt überleiten an Herrn Kroster und in die Segmentberichterstattung einsteigen.
Vielen Dank, Herr Leue. Dann setzen wir fort mit Herrn Dr. Puls für die Industrieversicherung.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir beginnen dann auf Seite 13 für die Industrieversicherung. Sie sehen, wenn ich mit der Gross Written Premium beginne, dass wir eine Prämiensteigerung von rund 33% von 18 auf 19 zu verzeichnen haben. Davon liegen 20% begründet in der Konsolidierung und Übernahme der Inter-Hannover in die HD Global Specialty. Bleiben rund 13% übrig und diese 13% Wachstum, was wir generiert haben, eben über die HD Global Specialty und auch organisch aus der HD Global heraus. Wenn Sie sich die Nettoprämie unten angucken, ist das Wachstum fällt hier deutlich geringer aus. Das liegt daran, dass ein wesentlicher Teil konstruktionsbedingt der HD Global Specialty noch in die Rückversicherung an die Hannover rückgeht. Und das erklärt auch die reduzierte und gesunkene Retention Rate von 58,6 auf 50,2. Das ist eben konzernintern. Das Operating Result, unser EBIT, ist gestiegen von 11 auf rund 160 Millionen. Thorsten Leue hat gerade schon gesagt, es liegt im Wesentlichen an der Combined Ratio, die von 109,1 auf 101,4 gesunken ist. Der Hintergrund hierfür ist wiederum die Feuersanierung, die in der ersten Welle hier anschlägt. Die manifestiert sich in geringerer Großschadenlast, aber auch in einer geringeren Frequenzschadenlast. Die Combined Ratio im Feuer war 106% im Jahr 2019. Mit dem Ergebnis gehen wir auch weiter davon aus, dass wir unverändert im Jahr 2020 unter 100 für die Global sind. Das Net Income von minus 16 auf plus 103 Millionen. Das ist sowohl getrieben durch Investment Income und wir haben als auch durch die Combined Ratio und wir haben damit ein ROE von 4,4% im Jahr 2019 erreicht. Noch nicht zufriedenstellend, wir waren noch nicht zufriedenstellend, aber der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist hier sicherlich der richtige. Wo stehen wir in der Feuersanierung? Das ist dann auf der nächsten Seite die meistens ja schon bekannte Hochlaufkurve. Wir haben fast 35% erreicht, damit ist das Projekt 2020 erfolgreich abgeschlossen. Wir sehen die Erfolge in der Combined von 106%, die von 141 aus dem Jahr 2018 runterkommt. Wir haben im Portfolio keine Antiselektion erkannt, das haben wir natürlich sehr intensiv gemonitort, das war eines unserer größten Risiken. Die sehen wir nicht. Bei der Combined Ratio sehen Sie aber, wir sind noch nicht da, aber wir haben den weitaus größten Schritt hinter uns. Wie wirkt sich das aus? Auf der nächsten Folie sehen Sie nochmal die Combined von 141 auf 106 und für uns wichtig, wir differenzieren in der Großschadenquote und in die Frequenzschadenquote, die hier dargestellt ist, der Attritional Loss. Die Großschadenquote geht um 24 Punkte runter. Die Großschadenquote hat natürlich eine gewisse Volatilität, aber der 24-Punkte-Rückgang ist bei weitem nicht durch Volatilität zu erklären. Das ist also signifikant der Einfluss der Sanierung. Und für uns extrem wichtig, die Frequenzschadenquote, also die Grundlast, die wir im Portfolio haben, geht um 12 Prozentpunkte runter in der Gesamtschadenquote und damit in der Combined. Und das zeigt uns, dass die Sanierung auch hier kommt aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019 durchschlägt. Wir haben immer wieder gesagt, wir wollen De-Risking betreiben, um die Volatilität zu senken. Das haben wir links unten auf der Seite mal aufgeführt, die Anzahl von Policen mit einem für uns hohen Exposure, einem hohen Höchstschaden auf dem einzelnen Kundenrisiko haben wir um über 60% reduziert, die mittleren Exposures immerhin noch um ein Drittel und logischerweise sind dann die Anzahl der geringeren Exponierungen um 2,3% angestiegen. Das ist für uns jetzt ein gesunder Mix, wo wir wahrscheinlich nur noch in Nuancen nachadjustieren müssen, aber den wesentlichen Weg hinter uns haben. Abgesehen von Feuer, wo wir ein Year-to-Year-Rate-Change von 18% erlangt haben, das stellt jetzt das Jahr 19 auf das Jahr 2020 dar, haben wir in Transport 15% erreicht, in TV dieses Engineering 8% und in Casualty immerhin auch 5%. Was machen wir zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Einzelmaßnahmen? Auf der nächsten Seite dargestellt, haben wir ein Transformationsprojekt gestartet, das haben wir begonnen im Mai des letzten Jahres, HD Global 4.0. Wir gehen zurzeit davon aus, in Abstimmung mit den Betriebsräten, dass wir die organisatorische Umsetzung zum 1.7. diesen Jahres aktivieren können. Ein Punkt ist mir sehr wichtig. Es handelt sich hierbei nicht um ein Personalabbauprogramm, sondern ganz klar um eine Qualitätsoffensive. Dieses Programm hat 4 Komponenten. Wir fokussieren uns sehr stark auf das Underwriting und Best-in-Class-Underwriting-Tools haben und uns auf eine unserer Core-Kompetenzen rückfokussieren. Wir haben die Steuerungsmodelle nachadjustiert, die sogenannten KPIs, die Key Performance Indicator, runtergedrillt, um Ihnen mal ein Raumgefühl zu geben. Wir gehen heute hin und bohren uns sehr stark in Einzel- und Detailportfolien ein. Und es gibt eine Direct Reporting Line zu mir, wo wir mit den Managing Directors in den jeweiligen Ländern auf Teilportfolien Ziele festsetzen, wenn wir der Meinung sind, dass diese Portfolien nicht profitabel sind. Das erlebt die Organisation heute schon. Wir werden die Struktur anfassen. Das trifft insbesondere das Headquarter hier in Hannover. Von 750 Mitarbeitern in der Zentrale werden rund 300 Kolleginnen und Kollegen neue Aufgaben und Reporting Lines bekommen. Und wir haben einen Punkt vor uns, der ein etwas längerer Weg sein wird, nämlich der kulturelle Wandel hin zu Performance und Ownership basierend auf den Talangs Kulturwerten. So, wo stehen wir nach einem Jahr HDI Global Specialty? Und das ist die nächste Seite. Wir hatten gesagt, dass wir die Group Synergies nutzen, die Stärken zusammenwürfeln plus das Wachstum nutzen durch die Vertriebspower des HDI Global Networks und der ganzen Einheiten, die wir in der HDI Global haben, international. Diese Strategie ist voll aufgegangen. Wir sind von 1,09 Milliarden Prämie als Startpunkt am 01.01.2019 begonnen und haben das ja abgeschlossen mit 1,426 Milliarden. Das sind 31% Wachstum. Und links unten steht irgendwo Good Timing. Jetzt gucke ich Thorsten Neu nochmal an. Ich muss wirklich sagen, Thorsten, was du damals angeschoben hast, war genau zum richtigen Zeitpunkt. Wenn ich mir rückwirkend den Zeitpunkt nochmal wünschen dürfte, wäre es genau der, den ihr gewählt habt. Warum ist das so? Es liegt nicht nur daran, dass wir es geschafft haben, die Kompetenzen aus beiden Häusern zu bündeln, die Vertriebspower der HDI Global hinzuzuspielen, sondern die Märkte haben uns hier einen Rückenwind gegeben. Wir haben teilweise Year-to-Year-Rate-Changes von 100% auf einzelnen Produkten in einzelnen Märkten gesehen. Das war für uns ein hervorragender Weg, dann hier auch wieder ins Wachstum zu gehen. Das technische Underwriting-Result 2019 mit 42 Millionen, das ist ein guter Weg und ein befriedigender Startpunkt, um unser Ziel von 100 Millionen in 2022 zu erreichen.
Ja, vielen Dank, Edgar Puls. Dann gebe ich jetzt weiter an Herrn Dr. Wicke, Privat- und Firmenversicherung Deutschland.
Ja, guten Tag auch von meiner Seite. HDI Deutschland blickt auf ein gutes Jahr 2019 zurück. Es war gut nicht nur im Hinblick auf die Zahlen, die ich jetzt gleich vorstelle, sondern es war auch gut, weil wir verschiedene Qualitätsziele in dem Jahr, also insbesondere die Abschaltung von Altsystemen in der IT geschafft haben, was uns auf dem Weg nach vorne weiterbringt und uns unserem Ziel ab 2021 240 Millionen Euro als EBIT zum Gesamtgruppenergebnis beizusteuern, doch deutlich näher bringt. Doch der Reihe nach. Ich beginne mal auf Seite 18. Seite 18 sehen Sie, dass wir das Net Income im letzten Jahr von 100 auf 130 Millionen oder 133 Millionen eben steigern konnten, um 31%. Und beim EBIT sind wir mit 230 Millionen Euro, dem 240 Millionen Euro Ziel, schon relativ nahe gekommen. Das Ganze geschah mit leichtem Wachstum, 2%, sowohl in Schaden als auch in Leben sind wir gewachsen. In Leben haben wir uns anders als andere im Markt doch ein bisschen zurückgehalten bei den Einmalbeiträgen, insbesondere unterjährig, wo wir ja deutliche Zinsrückgänge eben hatten. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, Seite 19, dann sehen wir die Ergebnisse für das Schadenunfallgeschäft. Hier sieht man, dass wir einen deutlichen Anstieg des Ergebnisses haben auf knapp 100 Millionen Euro. Und das wird getrieben durch eine leichte Verbesserung in der in der Combined Ratio, die wiederum getrieben ist von einer Verbesserung in der Schadenquote. Letztes Jahr war von der Schadenquote vorteilhaft. Wir haben, wenn man sich die 99 Combined Ratio mit allen Investitionen ansieht, im letzten Jahr sehr viel investiert. Ohne die Kursmaßnahme wären wir bei 96, also unter 97% Combined Ratio. Und der wesentliche Punkt in der Schadenunfallversicherung, wofür wir das gemacht haben, waren IT-Investitionen. die Abschaltung von Altsystemen, die wir eben in diesen Zahlen verarbeitet haben. Auf die nächste Seite gehen, kommen wir zu den Nebenergebnissen. Hier sehen wir ein Ergebnis von EBIT von rund 130 Millionen, sehen Sie auf der rechten Seite oben, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Wir haben gleichzeitig auch eine Steigerung des Kapitalanlageergebnisses. Das war getrieben durch den Rückgang der Zinsen, die es erforderlich gemacht haben, für die Zinszusatzreserve mehr zu realisieren, um die eben entsprechend auszusteuern. Und im Wachstum ist es so, wie ich es eben beschrieben habe, haben wir leichtes Wachstum, aber Zurückhaltung bei den Einmalbeiträgen gezeigt. Wenn man dann auf die nächste Seite sieht, mal ein bisschen längerfristig den Blick auf die Entwicklung von HDI Deutschland eben nimmt, dann sieht man, dass wir auf unserem Weg zu den 240 Millionen, was die Ergebniskomponenten angeht, deutlich vor unserem Plan liegt. Wir haben ja kumuliert die Outperformance dargestellt auf diesem Chart gegenüber der Ursprungskursplanung. Auf der Ergebniszeile liegen wir dann kumuliert mit 147 Millionen Euro über dem ursprünglichen Plan. Und das wiederum wird getrieben durch Fortschritte bei dem Kostenprogramm, wo wir jetzt 226 Millionen gerundet von den angestrebten 240 bereits durchgeholt haben. Ja, wie geht es jetzt weiter? Das zeigt Seite 22. Wir haben Strategien definiert in HDI Deutschland, sowohl für das Lebensversicherung als auch für das Schadenunfallgeschäft. In Leben stehen wir für ein Leben voller Zuversicht, weil wir möchten die Leute animieren, private Altersvorsorge eben einzugehen, damit sie zuversichtlich sich auf ihre Rentenzeit oder die nicht berufstätige Zeit eben zubewegen können und auch begründete Zuversicht haben, dass bei all den Kürzungen, die uns in den Sozialsystemen bevorstehen, dass da was zusätzlich da ist. Im Schadenunfall zielt unsere Strategie darauf ab, ein führender Versicherer für Firmen und freie Berufe zu werden. Und Thorsten Leuer hatte das eingangs gesagt, wir sind in der Gruppe insgesamt in dem Segment, weil die Kollegen bei SK Puls auch ja noch ein bisschen machen, 7% gewachsen, bei uns sind wir rund 8% gewachsen in diesem Segment im letzten Markt. Wir kommen da sehr gut an. Das hat im Wesentlichen drei Gründe. Unsere Marke, wir brauchen niemanden im Markt zu erklären, dass wir Firmengeschäft können. Zweitens ist es die hervorragende Schadenregulierung. Hier freut uns insbesondere, dass wir bei den Kundenzufriedenheitsstudien hier noch weiter am Zulegen können, in einer eh schon guten Position. Und last but not least haben wir digitale Zugangsstrecken für unsere Vermittler gebaut, wo man unkompliziert gerade für Kleinstunternehmen Firmenpolicen abschließen kann. Da sind wir recht erfolgreich. Und alle drei Sachen zusammen, die fördern eben das Wachstum in diesem Segment.
Vielen Dank, Herr Dr. Wickel. Dann gebe ich weiter zu Herrn Fockemer für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung international.
Vielen Dank, Andreas. Guten Morgen auch im Namen des Bereiches Retail International. 2019 erneut ein robustes, erfolgreiches und profitables Jahr für den Bereich Retail International. Mit 10% Wachstum auf der Topline, auf der Prämienseite in Originalwährung, so Währungskurs bereinigt, sogar 12%. Erstmalig prämienmäßig durch die 6 Milliarden Barriere durchgebrochen. Wachstum sehen wir insbesondere in Europa, bei der Warta in Polen, in der Türkei und in Italien. Jedoch auch in Lateinamerika bei den Mexikanern haben wir ein sehr gutes und solides Wachstum vorzeigen können. Beim Operating Result, beim EBIT, auch da ein starkes, solides Wachstum von 268 Millionen im Vorjahr auf 283 Millionen. Da sind wir zufrieden. Dieses Wachstum kommt mehrheitlich aus Europa. Lateinamerika sind wir ein Tick zurückgegangen. Das kommt mehrheitlich durch die negative Entwicklungen in Chile, die Violent Demonstrations, die bereits von Thorsten Leuer angesprochen wurden. Diese negative Resultate aus Chile konnten nicht bzw. nicht vollumfänglich durch die anderen Länder kompensiert werden. Daher auch die Combined Ratio von 95%, nicht nur durch das schlechte Resultat in Chile, aber insbesondere auch durch die Kostenallokation, die Thorsten Leuer schon erwähnt hat. Im Bereich Net Income, da vielleicht eine Frage, die als erste auftauchen könnte. Wieso ist das Net Income nur in Anführungszeichen um 4 Millionen gestiegen im Vergleich zum Vorjahr, wo doch das EBIT bedeutend höher und stärker gewachsen ist? Da haben wir zwei Sondereffekte. Einmal hatten wir im Jahr 2018 einen Sondereffekt um 17 Millionen durch den Verkauf der HDE in Luxemburg, die jetzt im 2019 gefehlt hat. Andererseits ein außerordentlich gutes Jahr der Warta mit einem sehr starken Anstieg im EBIT, welches so nicht zu 100% in die Net Incomes einfließt, weil wir dort Minderheitsaktionäre haben. Wir sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden und auch on track, um unsere langfristige ROE-Ziele 10-11% zu erreichen. Auf der nächsten Seite, Seite 24, die Kernmärkte im Überblick. Brasilien stabil, nicht spektakulär. Mexiko erfolgreich, stark gewachsen. Sind wir super zufrieden auch mit dem Resultat. Chile, wie angesprochen, wenn diese Violent Demonstrations nicht gewesen wären, hätten wir da einen sehr erfolgreichen Case aufzeigen können. Das Management-Team hat eine super Arbeit gemacht und wir gehen davon aus, dass die im Jahr 2020 zeigen werden, dass wir auch in Chile ein sehr erfolgreiches Versicherungsgeschäft auf- und ausbauen können. Polen, ganz klar, mit der absolute Superstar, erneut, insbesondere im Jahr 2019, tolles Resultat mit 90% oder knapp 91% Combined Ratio. Die Türkei, das einzige Land oder der einzige Markt, wo wir im letzten Jahr anorganisch, das heißt über M&A gewachsen sind, erstmalig 12 Monate die Liberty Mutual konsolidiert haben und teilweise für 4 Monate auch die Akquisition der Ergo schon in den Büchern haben. Da sind wir sehr zufrieden. Thorsten Leuer hat es schon angesprochen, die 112% sind dann auch mehr Combined Ratio, sind dann auch mehrheitlich bedingt durch Projektkosten, Integrationskosten und ein teilweise Aufräumen oder eine teilweise Bereinigung des Ergo-Portfolios, was wir ja doch wussten bei der Übernahme. Auf der letzten Seite für den Bereich Retail International, die Seite 25, 3 Highlights oder Lowlights, wenn man so will. Links die Massenproteste oder die Violent Demonstrations, 13 Millionen. Wenn man da von einem Markt, von einem versicherten Marktrisiko von ca. 1,5 Milliarden US-Dollar ausgeht, sind wir mit 8% Marktanteil und einem negativen Impact von 13 Millionen Euro nicht einmal so schlecht weggekommen. Weh tut's trotzdem. Rechts oben die Warta feiert in 2020 ihr 100-jähriges Jubiläum, den 100. Geburtstag. Ich glaube, die haben sich mit dem Resultat 2019 selber das größte Geschenk gemacht und wir gehen davon aus, dass das so weitergeht. Wie schon besprochen, angesprochen, externes Wachstum in der Türkei, die Akquisition und Integration der Ergo Sigorta ist sehr schnell sehr gut verlaufen. 3 Monate nach Closing wurden die 2 Einheiten voll gemerged. Es hat nur einen Jahresabschluss gegeben. Die Kosten waren bedeutend geringer als ursprünglich geplant und anstatt einen geringfügigen Verlust hat die HDI in der Türkei sogar einen Gewinn geschrieben im ersten Jahr trotz Integrationskosten. Wir sind unterdessen neu die Nummer 6 von ursprünglich Nummer 11 im Markt in 2018. Und die strategische Top-5-Position liegt in Greifnähe. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Klockemer. Dann darf ich weiter übergehen zu Herrn Oschow vom Geschäftsbereich Rückversicherung.
Ja, vielen Dank, Andreas. In der Rückversicherung blicken wir auch auf eine gute Geschäftsentwicklung zurück, die trotz Großschäden für die ganze Branche, die Hannover Rück hat im letzten Jahr einen Beitrag zum Konzernergebnis von fast 620 Millionen Euro erzielt. Es ist 14% höher als im Vorjahr. Wir haben ein 2-stelliges Prämien- und Gewinnwachstum erzielt und konnten vor allem mit unseren bestehenden Kunden weiter wachsen und unsere Anteile erhöhen. Erfreulich ist auch, dass unser Gewinnwachstum mit dem Eigenkapitalwachstum Schritt gehalten hat und unsere Eigenkapitalrendite von 13,3% übertrifft deshalb unser Zielwert von 9,3% deutlich, aber auch die Peers in der Branche. In der Schadenrückversicherung war das Prämienwachstum besonders stark und die gebuchten Prämien in diesem Segment stiegen um ca. 23% auf 14,8 Milliarden Euro. Wir haben auch in den meisten Märkten Wachstumschancen wahrgenommen, aber allerdings war 2019 auch ein verlustreiches Jahr in der Schadenrückversicherung. Loye hat darüber berichtet am Anfang, Hurricane Dorian in Bahamas, Taifun Faxai und Taifun Hagibis in Japan waren die größeren Naturkatastrophenschäden. Wir mussten auch im ersten Halbjahr eine negative Entwicklung aus dem Vorjahresschaden Taifun Jebi buchen. Und die Belastung aus Man-Made-Schäden war auch höher als budgetiert. Unser Combined Ratio war deshalb mit 98,2% leicht oberhalb des strategischen Ziels von 97%, aber immer noch besser als die meisten Wettbewerber. Das operative Ergebnis für das Gesamtjahr in der Schadenrückversicherung fiel ein wenig auf 1,3 Milliarden Euro. In der Personenrückversicherung haben wir ein starkes operatives Ergebnis von 562 Millionen erzielt. Und das ist ungefähr doppelt so viel wie im Vorjahr. Auch in dieser Sparte sind wir in den meisten Märkten profitabel gewachsen, besonders in Asien. Und die Prämien stiegen im Jahr um ca. 9% auf 7,8 Milliarden Euro. Das US-Mortalitätsgeschäft verlief leicht besser als erwartet, was zum guten Resultat fuhr. Und wir konnten auch einen Bewertungsgewinn aus unserer Beteiligung an Viridium erzielen. Das ist ca. 50 Millionen Euro für die Talanx-Gruppe. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Und dann darf ich überleiten zu Herrn Dr. Querner, Finanzvorstand.
Ich darf Sie auch alle herzlich begrüßen. Ich fange mal an mit dem Blick auf die Gesamtrisikoverfassung des Konzerns. Wie Sie wissen, haben wir uns ja immer zurückgehalten bei dem Eingehen von Marktrisiken. Das sollte und das ist nicht das dominierende Risiko. Wenn Sie auf die Aktivseite unserer Bilanz schauen, werden Sie feststellen, der größte Teil halt in festverzinsliche Instrumenten investiert ist, von denen dann wiederum 95% Investment Grade haben und der Anteil unserer börsennotierten Aktien liegt bei weniger als 1%. Das Ganze haben wir deswegen gemacht, um die Talanx in eine Finanzverfassung zu bringen, die systematisch mit einem niedrigen Beta ihrerseits verbunden ist. Das ist uns gut gelungen, das sehen Sie auf der rechten Seite. Und wir haben das auch getan mit dem Ziel, die Robustheit in Schockszenarien besser kontrollieren zu können. Und in der Vergangenheit ist halt der Drawdown als Maß für schockartige Verschlechterungen bei der Talanx auch deutlich kleiner gewesen als für viele unserer Peers. Wenn ich jetzt auf das Jahr 2019 zurückblicke in der Kapitalanlage, vielleicht zwei überraschende Feststellungen zu Beginn. Die ordentlichen Kapitalerträge sind gestiegen. Woher kommt das? Können wir uns der Zinssenkung, die allenthalben zu beobachten, ja zu beklagen ist, entziehen? Natürlich nicht. Das liegt daran, oder es lag daran, dass die zu investierenden Mittel durch den erfreulichen Geschäftszustrom stärker wuchsen als der Zinsverfall. So haben wir insgesamt dann ein ordentliches Kapitalanlageergebnis erzielt, das mit 2% sogar noch über dem des Vorjahres lag. Und bei den außerordentlichen Kapitalerträgen, ja, hatten wir auch eine deutliche Steigerung von 60%. Die wiederum ist im Wesentlichen zu erklären durch die schon hier in der Konferenz genannten Aspekte des Capital Gains Effekts bei Viridium. Der Vorminderheiten ja 100 Millionen Euro Betrag, das ist der Wert, der hier für diese Betrachtung relevant ist, und den zinsbedingten Verstärkungen der ZZR, die dann durch entsprechende Abgangsgewinne kompensiert wurden. Liegt das daran, dass die Corridor-Methode nicht das gebracht hat, was sie bringen sollte? Nein, nicht. Wir sind sehr dankbar für die Korridormethode. Es ist nur so, dass die Zinsentwicklung des Jahres 2019 auch innerhalb der neuen Korridormethode eine deutlich stärkere Dotierung der ZZR erforderte und dann wiederum eben auch höhere Redisate nach sich zog. Wenn Sie sich anschauen, was wir sonst tun in der Kapitalanlage, insbesondere einerseits um die eingangs erwähnten Ziele unserer Nachhaltigkeitsstrategie zu unterstützen, andererseits aber auch um Illiquiditäts- und Komplexitätsprämien zu extrahieren, haben wir im Jahr 2019 sehr konsequent unser Investitionsprogramm in verschiedene Infrastrukturprojekte fortgesetzt. Wie Sie vielleicht den Pressemitteilungen entnommen haben, haben wir damit auch nicht aufgehört. Gerade der Januar war dann nochmal durch eine größere Transaktion des dritten deutschen Offshore-Windparks verbunden. Das tun wir, weil wir dort für vertretbare Risiken einen doch spürbaren Renditeaufschlag gegenüber liquiden BBB-Papieren bekommen. Die Duration ist okay. Und inzwischen haben wir auch ein erfreulich diversifiziertes Buch an Infrastrukturanlagen dieser Art. Dafür darf ich Sie auf die nächste Seite mal blenden. Das ist nicht so, dass wir nur in Deutschland investieren. Das ist auch nicht so, dass wir nur Wind machen oder nur Onshore oder Offshore Wind. Nein, wir sind im Grunde genommen in sehr vielen europäischen Ländern aktiv. Es ist Wind, es ist Transport, es sind es sind leitungsbezogene Geschäftsmodelle, Verkehrsinfrastruktur. Wir werden dort weiter voranschreiten. Die Geschäfte werden komplizierter. Es ist auch nicht einfach, diese zu finden, aber wir haben dazu ein Team bei der MPEGA aufgebaut, das nicht nur die technischen Kompetenzen der Kapitalanlageentscheidung hat, sondern inzwischen auch im Markt so gut vernetzt ist, dass wir sehr schnell mitkriegen, wenn es zeichnungs- oder kaufwürdige Infrastrukturgelegenheiten gibt. Die Solvenzentwicklung, die Sie jetzt auf der Folgeseite sehen, wiederholt nochmal die 196%, die ich in der Eingangsfolie präsentiere. Das sind die Zahlen von Q3 2019. Wir werden die Jahresendzahlen Anfang Mai veröffentlichen. Das liegt mit den Prozessen zusammen, die dann eben auf den Jahresabschlüssen aufbauen, der ja gerade erst beendet wurde. Die Entwicklung Q4 zu Q3, es wird wahrscheinlich in der gleichen Größenordnung sein. Wir haben bei den Lebensversicherern von Q3 auf Q4 sicherlich von dem zwischenzeitlichen von Zinshoch will ich nicht sprechen, von der Entschlechterung der Zinsverhältnisse profitiert. Aber ich möchte jetzt hier keine überschäumenden Erwartungen dort wecken. Das wird eine robuste Zahl sein, mit der wir dann in das Jahr 2020 gegangen sind. Wie Sie sich vielleicht erinnern, gibt es eine weitere Initiative des Konzerns, die wir mit großer Energie vorangetrieben haben und vorantreiben. Das ist der Aufbau der Talanx AG als Rückversicherer. Das Jahr 2019 ist planmäßig abgeschlossen worden in einem Initialisierungsbetrieb. Dieser Betrieb ist zum Jahresende überführt worden in eine weitestgehende Überführung in den Regelbetrieb. Das heißt, ein Großteil des Geschäftes, das wir zukünftig nach außen retrozidieren werden, ist zunächst einmal durch die Talanx gegangen. Es gibt kleine Ausnahmen aus Gründen, die entweder in zwischenzeitlichen Prozessvereinfachungen liegen oder die darin liegen, dass regulatorische oder sonstige staatliche Bedingungen das normale System, was wir anstreben, nämlich durch die Talanx AG an den Retrozessionsmarkt zu gehen, noch nicht verwirklicht werden konnte. Für das Jahr 2020 hatten wir uns ja eine strikte Vorgabe selbst auferlegt, wie viele Risiken wir netto auf unseren Büchern behalten wollen. Das haben wir am Kapitalmarkttag ausführlich im November dargestellt. Auch in der Rückschau konnten wir das, was wir gezeichnet und platziert haben, so strukturieren, dass der selbst gesteckte Risikoappetit voll erreicht wurde. Insofern sind wir mit dem erreichten Zwischenstand ausgesprochen zufrieden. Und jetzt geht es halt weiter. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Werner. Dann, Herr Leute, bitte abschließende Worte.
Bevor ich zum Ausblick für dieses Jahr komme, vielleicht ein paar, wie schon angekündigt, Worte zu Corona, weil das natürlich das dominante Thema in diesen Tagen ist. Was ist nun die Auswirkung, die wir hier auf Corona für die Talang sehen? Vielleicht lassen wir unterscheiden zwei Effekte. Es gibt die direkten und die indirekten Effekte. Direkt, da würden wir sagen, hat das nicht wirklich materielle Auswirkungen. Ich sage Ihnen, warum. Erstens, wir haben als Geschäftsmodell in der Versicherungsbranche insgesamt, wenn es um die Frage der Liquidität geht, der Cashflows, sind wir genau umgekehrt als bei vielen anderen Bereichen. Das heißt, wir kriegen ja den Cashflow erst rein, sprich die Liquidität, um sie danach dann im Schadensfall wieder herzugeben. Insofern ist dieser umgekehrte, unmittelbare Druck auf den Cashflow nicht so gegeben wie anderen Industriezweigen. Das mal gilt für die gesamte Branche bei uns. So, wo sind unsere Auswirkungen zu sehen? Die direkten, das einmal auf der Produktseite natürlich. Da haben wir, und das hat ja Novok ja auch schon gesagt, einen niedrig dreistelligen Millionenbetrag, der könnte passieren, wenn, sage ich mal, vieles zusammenfällt. Wir kriegen davon die Hälfte, weil wir 50,2% in Hannover rückhalten. Im Erstversicherungsbereich hier gibt es ja im Wesentlichen die Frage, wie weit ist Betriebsunterbrechung versichert? Und da ist es ja so, dass ein Sachschaden Voraussetzung dafür sein muss, sprich in den meisten überwiegenden, bei weitem überwiegenden Policen sind Epidemierisiken nicht abgesichert. Insofern wird es hier keiner wesentlichen materiellen Effekte aus dieser Produktline kommen. Wo es Effekte mehr geben könnte, ist, wenn es Großveranstaltungen, die abgesagt werden, das ist sozusagen im Bereich der speziellen Risikoabsicherungen. Hier gehen wir davon aus, dass es wahrscheinlich, wenn es überhaupt die Großschadenliste schafft, ein zweistelliger Millionenbetrag sein könnte, wenn viele Großevents abgesagt werden sollten. Das ist die Auswirkung bei der Produktseite. Die Auswirkung auf der Asset-Seite. Und da sieht das so aus, da sehen wir die massiven Verwerfer an den Kapitalmärkten zurzeit und wir, was ja auch schon angekündigt worden ist oder gesagt worden ist von Immo Querner, ist, dass wir da nicht viel Risiko genommen haben auf der Seite. Wir haben ja seit Jahren gesagt, dass wir keine Aktien haben oder mehr oder weniger um die 1%, unter 1% Aktien. Damit stehen wir deutlich relativ gesehen zum Wettbewerb mit einem ganz geringen Exposure zu den Aktienwerten im Markt. Und bei den Bonds, das ist die zweite, die große Position bei uns, sind 95% der Bonds in Investment Grades sozusagen gelistet. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren bewusst in Qualität investiert, dass wir eben die Anleihen genommen haben, die eine höhere Bonität haben. Insofern natürlich hat es Auswirkungen auf der Asset-Seite relativ gesehen, werden die Auswirkungen bei uns geringer sein. Und der letzte Punkt für uns im Moment natürlich als Management einer der wesentlichen Punkte ist, wenn es um die Fortführung des Geschäftsbetriebes geht, hier geht es natürlich um die Kunden, aber auch um unsere Mitarbeiter. Hier haben wir natürlich in allen Ländern Krisenstäbe eingerichtet, die täglich tagen und haben viele Maßnahmen unterschiedlich in den Ländern, glaube ich, sehr verantwortungsbewusst durchgeführt, dass wir sowohl die Gesundheit der Mitarbeiter und gleichzeitig aber den Geschäftsbetrieb weiter aufrechterhalten können. So, das sind die direkten Auswirkungen, wenn man daran guckt, wie man als Versicherungsunternehmen dasteht. Indirekt natürlich. Und das sind ja die großen Fragen, die jetzt diskutiert werden. Und da sind, was Sie annehmen, das nehme ich auch an, da ist keiner von uns schlauer, wie lange das geht, wie tiefgreifend die Effekte sind, wie stark eine Rezession kommt oder nicht. Das sind ja alles offene Fragen. Insofern haben wir den Outlook, wenn man so will, direkt, den können wir managen, den indirekten Effekt, da sind wir mit den Märkten sozusagen einer gleichen Meinung, mal sehen, wie es was kommt. Deshalb steht der Outlook, der Ausblick für 2020 wie immer unter den sogenannten CCC-Disclaimer, wenn es Verwerfer von den Kapitalmärkten geht oder NatCat oder Currency-Effekte geben sollte, dass unter dem Disclaimer steht das Ganze. So, wenn ich das gesagt habe, sehen wir auf der nächsten Seite, was ist denn sozusagen unser Ausblick für 2020? Hier haben wir gesagt, wenn ich von unten mal anfangen darf, 4% wollen wir wachsen. Wenn ich allein sehe, dass in dem Renewal der Nutzung mit 14% gewachsen ist, so ist das sicherlich aus unserer Sicht heutzutage noch realistisch. Die Kapitalverzinsung bzw. der Kapitalanlageergebnis ist mit 2,7 unter dem Vorjahr. Wir können nicht damit rechnen, dass wir Sondereffekte wie zum Beispiel Viridium jedes Jahr haben. Das Konzernergebnis ist zwischen mindestens 900 bis 950 angesetzt und wir halten das für sehr ambitioniert, aber realistisch. Wir sehen hier, dass wir fallende Zinsen zu verdauen haben, die also einen Sondereffekt von Viridium nicht jedes Jahr haben. Und natürlich haben wir, und das habe ich vorhin schon gesagt, unseren Ausblick noch konservativer gestellt, weil wir haben einen ein Großschadenbudget hier einkultiert, was mit 12% zum Vorjahr angestiegen ist. Die Kapitalanlageverzinsung, Einkapitalverzinsung ist dann auch mit mindestens 9 bis 9,5% aus einer sehr, sehr attraktiv und mit einer Dividende, die weiterhin mindestens auf dem Vorjahresniveau als Ausblick gezahlt wird. Und da habe ich nochmal zu sagen, wir haben den Gewinnvortrag deutlich angestiegen dieses Jahr, aus dem wir die Dividende der Zukunft entspeisen können. Insofern soll das auch für uns und für unsere Aktionäre halt eine Sicherheit geben, Komfort, dass wir weiterhin den Outlook von mindestens Dividende auf dem Vorjahresniveau dann auch halten können. Mit dem würde ich den Ausblick soweit abschließen und ich glaube, Herr Costa.
Ganz herzlichen Dank, Herr Leue. Dann darf ich Frau Roxby bitten, jetzt die Fragerunde einzuleiten.